Recorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree.
Moin Moin Joshua.
Moin Moin Philip und herzlich willkommen all unseren Zuhörern zu einer neuen Folge vom Treecorder. Und heute haben wir einen quasi Dauergast, wenn man das schon bei unserem recht kurzlebigen Podcast schon so sagen darf, nämlich Ralf Edenhofer. Herzlich willkommen Ralf, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo. Wie ist meine Inventarnummer mittlerweile? Kriege ich jetzt zugeteilt beim dritten
Mal? Du hast, glaube ich, die 1, weil du unser erster Gast warst.
Wow, ich bin die Nummer 1.
Number one.
Ja, nee, danke. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. War bisher jedes Mal spaßig. Bin gespannt, was heute auf mich zukommt.
Ja, wir haben ja im Vorgespräch das ganz kurz angerissen. Es soll ums Thema Realismus gehen. Da bist du natürlich der perfekte Gast. Mit deinem Hintergrund als Autor und Teilchenphysiker und noch Ingenieur, das heißt, du kannst nicht nur nachdenken und auf Papier Formeln draufkritzeln, sondern das Ganze auch irgendwie umsetzen, zumindest mit so ein bisschen praktischem Hauch.
Du hast noch meine Qualifikation als Diplom-Klugscheißer vergessen.
Ja, das wollte ich jetzt dir überlassen, das zu nennen. ja, Realismus ist ja so eine Sache, die mich beim Schreiben so, also immer begleitet, aber so ein bisschen so halb, sage ich mal. Da ich ja keinen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe, war immer mein Anspruch, so viel Realismus reinzubringen, wie ich kann und mir gleichzeitig so viel Freiheiten zu nehmen, wie ich muss, sage ich mal, um meine Geschichten erzählen zu können. Bei dir ist das ja ganz spannend, während unser Kollege Brandon ja sehr, sehr stringent auf Hard-Sci-Fi Wert legt, bist du ja trotz eines ähnlichen Hintergrunds wie er mit deiner naturwissenschaftlichen Bildung so einen Zwischenweg gegangen, sage ich mal. Ich erinnere mich immer an die Raumjäger, an deinen Satz, ja, die machen eigentlich keinen Sinn, aber die machen richtig viel Spaß.
Ja. Dazu verweisen wir dann auch gleich nochmal auf die erste Episode, für die, die es noch nicht gehört haben, wo wir ja schon gemeinsam über realistische Weltraumschlachten gesprochen haben.
Da war das schon Thema. Jetzt haben wir heute bewusst kein Thema rausgesucht, spezifisch, was Realismus angeht, wie bei der ersten Episode die Raumschlachten zum Beispiel. Darum würde ich ganz gerne mal ganz offen beginnen. Was sind denn so Sachen in Bezug auf Science Fiction und Realismus, die dich in Filmen, die du so siehst, stören? Wo du sagst, das ist ziemlich unrealistisch, da habe ich so ein kleines Aua.
Wo fange ich an?
Beim größten also, Auer.
Oh, also es gibt schon mal eine ganze Reihe. Also zuerst mal vielleicht noch mal ganz kurzer Schritt zurück zu dem, was du gerade gesagt hast, Joshua, dass du hier, was deine eigenen Bücher betrifft, bezüglich was den Realismus dann dort drin betrifft, sagst, so viel Realismus wie möglich, aber so viel dann Freiheiten wie nötig für die Story. Also letztendlich handhabe ich das genauso. Vielleicht sind unsere Grenzen da, das Mögliche und das Notwendige ein bisschen anders, aber im Grunde genommen mache ich das nicht anders. Also auch ich halte mich nicht ganz so stringent wie ja vielleicht der Kollege Brandon Q. Morris, der das etwas, wie du schon gesagt hast, strikter nimmt. War ich auch bei ihm so an der einen oder anderen, aber egal. also ich nehme mir da auch durchaus einige Freiheiten in meinen Büchern heraus, an der Stelle, wo es halt für die Story notwendig ist. Aber okay, zurück zu der direkten Frage, was stört mich an Science-Fiction-Filmen? Also ein Punkt, den ich bei harter Science-Fiction deplatziert halte, ist halt Überlichtgeschwindigkeit. Das ist ein ganz großes No-Go nach dem aktuellen Stand der Physik. Nicht auszuschließen, dass irgendwie spätere Generationen Theorien das irgendwie doch mal ermöglichen oder sowas, aber derzeit ist die allgemeine Relativitätstheorie das Maß aller Dinge für die Beschreibung des Weltalls im Allgemeinen und Bewegung da drin im Speziellen und alles Mögliche. Und die sagt ganz klar, nee, schneller als das Licht geht es nicht. Und auch nur in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, ist sehr, sehr aufwendig. Von daher ist das eigentlich für harte Science-Fiction in dem Sinne, wie ich es verstehe, ein ziemliches No-Go. Mhm.
Wenn ich da mal kurz einhaken darf.
Na klar.
Das ist ja eine ganz spannende Sache, weil wir zu dem Thema FTL ja auch eine relativ große Diskussion auf unserem Discord-Server hatten.
Ja, ich wollte gerade darauf zurückgreifen.
Große Freude erstmal, dass da so eine coole Diskussion entbrannt ist. Hat ja sehr viel Spaß gemacht. Da waren so ein paar Sachen bei, die ich ganz interessant finde und die immer wieder genannt werden. Jetzt freut sich wahrscheinlich der Kollege Ivan Erdloff. Es gibt ja diese Standardlösung, das Wurmloch zum Beispiel. Mit dieser schrecklichen Erklärung, wo ich schon immer abschalten muss bei Science-Fiction-Filmen, wenn sie wieder das Blatt und den Bleistift rausholen und das Blatt dann irgendwie falten und da den Stift durchfummeln. Und ich denke, ah, man kann es auch übertreiben, die Sachen immer das gleiche Beispiel zu nehmen. Aber das ist ja, sie wird immer aus der Kiste geholt, die Wurmlöcher. Was hat es denn damit auf sich und warum macht das keinen Sinn aus Physikersicht?
Also, da muss ich jetzt gestehen, was die allgemeine Relativitätstheorie, Raumkrümmung und sowas betrifft, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Also ich stamme, wie du anfangs schon erwähnt hast, aus der Teilchenphysik, die beschäftigt sich primär mit dem Allerkleinsten. Also wenn es um Neutrinos geht, da fühle ich mich wohl in der Diskussion. Bei Raumkrümmung, da fühle ich mich auch eher auf dem Level eines interessierten Laien, also so auf halb populärwissenschaftlichem Niveau. Von daher bin ich da auch nur bedingt belastbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
wir müssen dir gleich mal ein paar dumme Fragen stellen, damit du weißt, was echte Laien sind, glaube ich.
Ja. Schon klar. Ja. Aber so wie ich das Thema verstehe mit den Wurmlöchern, also ja, der Raum ist irgendwie gekrümmt. Und durch diese Krümmung wird dann wieder, wie du schon gesagt hast, an der Hand von dem gefalteten Blatt Papier. Und wenn man da durchstößt, kommt man ganz schnell auf die andere Seite. Aber soweit ich die derzeitige Interpretation der allgemeinen Relativitätstheorie verstehe, ist der Raum nur sehr, sehr schwach gekrümmt. Soll heißen, dieses Blatt Papier ist nicht gefaltet, sondern ist irgendwie so ganz, ganz leicht nur gebogen. Und da ergibt dann eine Abkürzung nicht viel Sinn. Also ich stelle es mir so vor, wie gesagt, das ist jetzt populärwissenschaftlich laienhaftes Niveau. Wie wenn ich von in Deutschland verreisen will, gestern habe ich die Tour gemacht, von Aachen nach Deggendorf, wo ich mich gerade befinde. Und da, ja klar, auch da habe ich die Erdkrümmung überwinden müssen. Der hat mich zu einem leichten Umweg geführt. Ich hätte dann mich auch dann durch den Erdboden durchbohren können und dann den geraden Weg dann von Aachen nach Deggendorf nehmen können. Aber die Erdkrümmung macht auf dieser Entfernung nur so wenig aus, dass diese Abkürzung nicht viel Sinn gemacht hätte. Und ich fürchte, ähnlich ist es dann auch bei dem Zurücklegen interstellarer Distanzen durch Wurmlöcher. Das halt, wie gesagt, der Raum müsste schon sehr stark gekrümmt sein, dass ein Loch durch den Raum dann irgendwie dann eine Abkürzung darstellen würde. Ist er aber nicht, soweit ich die Theorien, wie gesagt, verstehe. Und von daher ist das mit den Wurmlöchern, soweit ich es, wie gesagt, meinem Halbwissen da verstehe, nur bedingt sinnvoll für solche Reisen. Was gern genannt wird an Möglichkeiten, ist, dass halt irgendwelche Hyperräume oder sowas gäbe, aber das hat, wie gesagt, mit Physik eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Es gibt zwar irgendwelche wilden Theorien, mag ich es gar nicht nennen, Hypothesen eher, bezüglich Paralleluniversen oder sonstigen Sachen, das ist auch durchaus interessant, so, aber wie gesagt, als Hypothese, aber da ist keine fundierte Theorie dahinter, die das in irgendeiner Weise rechtfertigt. Also aus meiner Sicht gibt es, wie gesagt, physikalisch da nach aktuellem Stand des Wissens, und der ist sehr, sehr gut experimentell bestätigt, keine großen Chancen, da solche Abkürzungen zu nehmen. Und nach allem, was ich so gehört habe, selbst wenn so ein Wurmloch funktionieren würde, wären dazu gigantische Energiemengen möglich, notwendig, um dieses Wurmloch so groß zu machen und so lange stabil zu halten, dass man da irgendwas anderes durchtransportieren könnte als ein einzelnes Photon oder wenn überhaupt oder sowas in der Art. Also um dann ein ganzes Raumschiff durchzuschicken, das sind angeblich irrsinnige Energiemengen notwendig nach aktuellem Stand des Wissens. Aber wie gesagt, das habe ich auch nur mal so gelesen, das selber zu berechnen oder sowas, das ist weit jenseits meines physikalischen Horizonts, muss ich zugeben. Aber von daher spricht da, wie gesagt, sehr viel dagegen, dass es überhaupt funktioniert, und selbst wenn es funktioniert, dann nur mit irrsinnigem Aufwand.
Okay, Wurmlöcher sind ja im Prinzip ein mathematisches Modell, was physikalisch nicht bestätigt ist, richtig?
Korrekt. Also hat bisher noch keiner ein Wurmloch gefunden. Schwarze Löcher, ja, die sind mittlerweile gefunden und ja auch seit einiger Zeit sogar fotografiert worden, zu meiner absoluten Begeisterung. Also das hat mich wirklich geflasht, als sie das da verkündet haben. Ne? Aber Wurmlöcher hat noch keiner gefunden. Die sind ein rein hypothetisches Gebilde. Das halte ich vor, die allgemeine Relativitätstheorie lässt solche Lösungen zu. Aber es gibt noch keinen Hinweis darauf, dass es die Dinger wirklich gibt. Nun kann man sagen, ja, vieles, was die Relativitätstheorie vorhergesagt hat, ist mittlerweile gefunden worden. Die schwarzen Löcher ja auch, waren ursprünglich auch ein sehr wirres Konstrukt. Insofern mag es dann auch Wurmlöcher oder sowas tatsächlich irgendwann geben und irgendwann mögen sie entdeckt werden. Aber bisher ist das noch nicht geschehen und solange bleibt es Hypothese. Und wie gerade schon erwähnt, man geht davon aus, selbst wenn man mal welche findet, sind sie dann nicht dazu geeignet, Raumschiffe da durchzuschicken.
Warum?
Aber sage ich ja, weil die Dinge halt sehr klein und sehr kurzlebig sind, okay, und man irrsinnig Energie benötigen würde, um das Ding halt groß zu kriegen.
Aber selbst wenn sie groß und genug stabil wären, würde es überhaupt Sinn machen, dass man was durchschickt und das auf der anderen Seite immer noch intakt, genau wie man es reingeschickt hat?
Da kann ich echt nichts zu sagen, keine Ahnung.
Okay. Müsste irgendwer also mal einen Testflug machen dann.
Ja, findet erstmal eins, dann mal, ich würde erstmal vorsichtig irgendwas Unbelebtes durchschicken oder was Entbehrliches. Aber ja, also ich habe da derzeit also eigentlich wenig Hoffnung. Okay. Ja, wie gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen wie Hyperraum oder sowas, haben diese Wurmlöcher halt zumindest einen hypothetischen Grundlage auf Basis, wie gesagt, der derzeit gängigen Physik. Aber das ist dermaßen hypothetisch, ja, also die Begeisterung der Science-Fiction-Autoren darüber wird in der physikalischen Gemeinde nicht im geringsten so enthusiastisch geteilt.
Liegt halt wohl daran, dass es eine sehr praktische Lösung ist, ne?
Ja, klar, für Science-Fiction-Autoren. Ja, für Science-Fiction-Autoren ist das sehr, sehr nettes Mittel dann, um halt von einem Stern zum nächsten zu fliegen. Aber mehr schon auch nicht. Es ist, wie gesagt, die physikalischen Grundlagen dazu sind
dann dürftig. Kommen wir doch mal zu einem Punkt, der mich stört. Und zwar irgendwas mit Quanten. Ich habe ja gerne Star Trek gesehen. Und bei der neuen Serie, bei Discovery, wo ja, also nicht nur, dass da mehr geheult wird als philosophiert wie früher, sondern dass auch der ganze Anspruch so ansatzweise, also Hard Science Fiction würde ich es nicht nennen, aber dass man zumindest versucht, so gängige physikalische Theorien auch irgendwie einzubauen, weiterzudenken. Dass bei Discovery zum Beispiel immer irgendwas mit Quanten bemüht wird. Wir haben jetzt hier den Quantentunnel und hier Quanten da und Quantenzeitsprung, Zeitreise. Warum glaubst du, dass die Drehbuchautoren sich immer in Quanten irgendwie flüchten? Und B, warum ist auch die Quantenverschränkung kein Weg, um schneller als Licht reisen zu können?
Okay, ich muss mal gestehen, von Star Trek Discovery habe ich die erste Folge geguckt und dann beschlossen, dass ich den Rest nicht brauche.
Hast du richtig gelegen.
Ist mir auch weitgehend so bestätigt worden. Habe ich stattdessen auf Orwell gestürzt und mich köstlich amüsiert, wie viele andere Star Trek Fans auch.
Yep.
allerdings diese ganzen Quantensachen oder das, also das ist ja nicht erst mit Discovery aufgetaucht, sondern zieht sich eigentlich durch Star Trek ziemlich durch, spätestens seit Next Generation. Da sind ja alles Möglichste aufgetaucht, an Heisenberg-Kompensatoren und ich weiß nicht, was sonst noch alles für lustige Dinge, und Tachyonen werden auch gerne bemüht und so weiter und so fort. Das ist also ein gängiges Thema in Star Trek-Problemen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Technobubble wird ja auch offiziell so genannt, und wie das Star Trek ist da ein absoluter König drin. Sie versuchen halt immer irgendwie Sachen irgendwie zu rechtfertigen. Und als Wiesert halt irgendwann mal gesagt hat, ja, mit dem Beamen, das kann nicht funktionieren wegen der Heisenbergschen Unschärferelation und so weiter. Es ist unmöglich, halt den genauen Ort und Zustand eines Partikels irgendwie genau zu messen und dann von A nach B zu übertragen mit dem Transporter.
Muss ein Kompensator
her. Genau, dann haben sie gesagt, okay, dann erfinden wir einen Heisenberg-Kompensator, der das halt kompensiert, ne, und gut ist. Also für das Ding gibt es nicht die allergeringste theoretische Grundlage. Es wurde einfach beschlossen, okay, nennen wir so, macht, der macht das, wie auch immer. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, die sich da durch Star Trek ziehen. Also das machen die einfach gern. Warum sie diesen Anspruch haben, weiß ich nicht, vielleicht um sich von anderen Franchises abzusetzen, die sich da überhaupt keine Mühe geben, was ich auch sehr erfrischend und okay finde. Star Wars zum Beispiel, ne, die sagen einfach, ja, Überlichtgeschwindigkeit, zack, weg, gut ist. Ne, und
früher war es noch Lichtgeschwindigkeit.
Wie wurscht.
Erinnert mich, wir gehen jetzt auf Lichtgeschwindigkeit.
Ja, ja,
dann denke
genau.
Ich, ja, wann wollen die denn ankommen?
Ja, also wie gesagt, das ist einfach eine Eigenschaft von Star Trek. Kann man davon halten, was man will, aber es ist einfach so, dass sie halt gern irgendwelche Begriffe aus der Wissenschaft verwenden. Wie sinnvoll sie die verwenden, das sei mal dahingestellt. Aber ja, es gibt ja auch viele berühmte Fans. Stephen Hawking war ja ein bekennender Star Trek-Fan und gibt ja die schöne Geschichte, dass er irgendwann mal in den Kulissen da war, im Maschinenraum stand, vor dem Warp-Generator da und dann gesagt haben soll, ich arbeite dran. weiß nicht, ob es stimmt, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte und er ist ja auch mal da aufgetreten in dieser Pokerrunde persönlich und so weiter.
Ja, ich erinnere mich. Ne? Star Trek ist also natürlich, ist ja auch der feuchte Naturwissenschaftler-Traum quasi, ne? Eine Utopie, in der Wissen das Geld abgelöst hat.
Absolut, also
großartig.
Was die gesellschaftlichen, sozialen Aspekte von Star Trek betrifft, das ist ein ganz anderes Terrain, als was die technisch machen. Das finde ich höchst interessant und diskussionswürdig. Gar keine Frage, aber ist ja heute nicht das Thema. Ne? Ja, aber zu deiner Frage, genau. Zu deiner Frage, warum bemühen die immer Quanten und alle möglichen Begriffe halt aus Teilchenphysik oder sonstigen Sachen? Weil sich's cool anhört. Weil sich's irgendwie so anhört, als würde dann irgendwie so ein Hauch von Wissenschaft doch drinstecken, der dann meistens nicht da ist oder halt nur nicht weiter darüber hinausgeht, als dass irgendwer gesagt hat, nee, das kann so nicht funktionieren. Wie bei Heisenberg und dann sagen sie, ja, Kompensator, zack, fertig. Und damit ist das Problem für die gelöst. Technobubble halt. Ohne dass da physikalisch irgendwas dahinter steckt. Die meisten Leute, die halt nicht Teilchenphysik studiert haben oder sowas, wissen das nicht, wie wenig das, was die da erzählen, mit wirklicher Wissenschaft zu tun hat und schlucken es dann einfach und was sie dann daraus mitnehmen, sei denen überlassen. Ist auch vollkommen in Ordnung, spricht nichts dagegen. Aber als Physiker ist es dann teilweise schon belustigend, was die da machen. Und wenn sie jetzt dann halt wieder mal irgendwelche Sachen total falsch verwenden, das ist dann, immer wieder, zaubert einmal ein kleines Lächeln oder Grinsen ins Gesicht, man denkt, oder manchmal auch den Kopf schüttelt und man denkt sich, nee. Aber egal, es ist Star Trek, ich guck's trotzdem gern, wie gesagt, abgesehen von Discovery. Aber hab viele Sachen, Staffeln da komplett geguckt und konnte das auch genießen und wie gesagt, über diese kleinen Extras dann halt auch schmunzeln und fand das jetzt nicht zwingend störend. Das ist halt eine Eigenschaft, mit der muss man sich abfinden. Oder sie halt, wie gesagt, sogar genießen. Zu deiner letzten Frage, Quantenverschränkung, da möchte ich passen an der Stelle. Auch das geht über meinen Horizont leider ziemlich hinaus. In der Diskussion, die da entbrannt ist über das Thema, haben wir das ja auch schon aufgegriffen. Was ich darüber weiß, ist ungefähr auf dem Niveau, was der Harald Lesch darüber erzählt hat und auch stammt auch größtenteils von Harald Lesch. Er hat da erhebliche Zweifel dran, dass da das so funktioniert, wie man sich das so vorstellt, dass da halt wirklich größere Informationen übertragen werden können. Ich schließe mich dem jetzt erstmal einfach an und sage auch, sollte man erstmal vorsichtig mit sein. Es gibt sowas wie Quantenverschränkung, gar keine Frage. Ob es möglich ist, damit irgendwann mal Informationen überlichtschnell zu transportieren oder nicht nur Informationen, sondern eventuell sogar Materie, Personen, was auch immer, ist wieder extrem hypothetisch, soweit ich das bisher verstehe und dem Stand des Wissens folge. Ne, also, ich gebe zu, ich habe schon mal mit dem Gedanken geliebäugelt, für eine Idee, die mir im Kopf schwirrt, für ein Buch tatsächlich die Quantenverschränkung dann auch genau zu dem Zwecke zu benutzen. Bin aber ganz schnell wieder davon abgekommen, weil es eben so hypothetisch ist und so überhaupt noch nicht gesichert, dass das funktionieren kann. Und ich habe es auch schon mal in der Diskussion da schon mal geäußert. Ich persönlich halte Überlichtgeschwindigkeit und überlichtschnelle Kommunikation, die halt in Science Fiction sehr beliebte Mittel sind, sowohl in Büchern als auch Filmen und alles Mögliche, eigentlich für einen Irrweg in vielen Fällen. In dem Sinne, in dem versucht wird, die Welt, wie wir sie hier von unserer Erde kennen, also mit vielen Nationen, die, wo man relativ schnell von A nach B kommen kann mit modernen Flugzeugen und so weiter und so fort, einfach auf ein interstellares Szenario 1:1 übertragen zu können. Also man hat jetzt nicht mehr Nation A, Nation B auf der Erde, sondern Nation A, Nation B auf Planeten, die um unterschiedliche Sterne kreisen und will halt, dass die ähnlich interagieren können, wie halt wir das gewohnt sind hier von der Erde aus, und muss dafür dann halt irgendwie halt Überlichtgeschwindigkeit ins Spiel bringen. Also insofern ist das, ich finde es viel interessanter, eben genau solche Beschränkungen zuzulassen und dann halt zu überlegen, okay, was würde das für Folgen haben, für, wie gesagt, soziale, technische und sonst was und so weiter. Wie könnte man das, solche, die Beschränkungen dann umgehen irgendwie? Wie würde eine Gesellschaft sich entwickeln? Da bin ich auch nicht der Erste, das haben schon viele gemacht, aber das sind Fragen, die finde ich für Science Fiction viel, viel interessanter, weil es halt nicht wie das so eine 1:1 Übertragung ist, wie ja, Klassiker ist halt, ja, Zweiter Weltkrieg im Weltraum, was halt viele Autoren da machen und viele Filme.
Wing Commander.
Ist auch, ja, zum Beispiel. Ne? Mag ja nett anzusehen sein.
Iron Skies. Es,
aber wie gesagt, aber ich finde in der Science Fiction, also zumindest der harten Science Fiction, finde ich gerade das, was sich aus solchen Beschränkungen ergibt, unheimlich interessant. Ich habe ja versucht, das in einem meiner Bücher, Kohärenz, mal ein bisschen darzustellen. So eine Möglichkeit, als Gedankenexperiment einfach mal.
Was übrigens Platz 6 beim Deutschen Science-Fiction-Preis geworden ist. Nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke, Dank. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Ja, das war halt mal. Also,
das war ja auch der, das war ja auch der Charme von The Expanse. Ne? Das war ja so die erste, ja, genau. Space-Opera, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die Orbitalmechanik mit reingebracht hat. Unterschiedliche
halt
G-Kräfte, wie die Leute aufwachsen und so. Das war schon cool.
Ja, das ist ein Punkt, zu dem wollte ich gleich noch kommen als nächstes irgendwann dann, aber jetzt bei diese, ja, Wurmlöcher oder was auch immer, haben sie dann ja auch irgendwie reingebracht mit dieser Alien-Technologie, ja, halt. Ne? Ja. Wobei die es erfrischenderweise, was ich jetzt im Gegensatz zu Star Trek oder sowas ganz nett fand, gar nicht versucht haben, wissenschaftlich zu erklären. Sondern sie haben ja gesagt, ui, das ist irgendwelches
Space Magic.
Supertechnologie, Space Magic, ja, genau. Ne? Und ja, ist so, wir machen jetzt, wird einfach vorausgesetzt, und von da ab haben sie dann auch sehr logisch und konsequent aus meiner Sicht weitergedacht, okay, was könnte sich dann daraus entwickeln? Was sind dann die Folgen von so einem Ding? Das fand ich dann wieder sehr gut umgesetzt. Mhm. Insofern, wie gesagt, wenn man halt so ein physikalisches, ja, Gesetz oder was, das halt der nach aktuellem Stand des Wissens besteht, halt mal bewusst bricht und dann halt guckt, okay, was wären die Konsequenzen davon? Das können durchaus sehr, sehr interessante Szenarien werden teilweise. Ne? Selbst wenn sie dann auch irgendwas mit Wurmlöchern oder sowas zu tun haben. Wenn es gut gemacht ist, habe ich da auch Spaß dran, gar keine Frage.
Mhm.
Ne? Ja.
Okay.
Ja, zu dem, was du gerade sagtest, Orbitalmechanik und so weiter, wäre auch ein nächstes Thema, das ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, bei dem zum Thema, was mir bei Science-Fiction so Filmen oft nicht gefällt.
Ja, hau rein.
Sollen wir gleich drauf gehen?
Ja,
oder?
Immer drauf.
Ja, klar.
Keine Gnade.
Ja, also, was bei den allermeisten Science-Fiction-Filmen falsch gemacht wird, aus physikalischer Sicht, ist das grundlegende Raumschiff-Design. Eine löbliche Ausnahme ist halt The Expanse, das du schon genannt hast, weswegen es mir auch hervorragend gefällt und das Physikerherz höher schlagen lässt. Klassisches Beispiel halt wieder mal Raumschiff Enterprise, Star Trek, aber da ist Star Wars genauso, wenn man sich alle Raumschiffe anguckt, die da sind, dass die Ausrichtung der Decks, auf denen die Leute sich bewegen, halt parallel zur Flugrichtung ist. Also genau wie bei Autos, Schiffen oder was auch immer wir hier so kennen. Ne, da sitzt einer drin, guckt nach vorne und in die Richtung fliegt das Ding auch. Und das wäre halt ein maximal ungünstiges Design für echte Raumschiffe. Also das funktioniert auch nur mit dieser künstlichen Schwerkraft, wie auch immer wo auch immer die herkommen soll. Auch das ist physikalisch ohne jegliche Grundlage. Und
kleine schwarze Löcher im Fußboden war das Witzigste, was ich bisher gehört habe dazu.
Oh Gott, wo stammt das her? Das ist mir entgangen.
Das weiß ich nicht mehr. Das war in irgendeinem Science-Fiction-Forum, wo jemand meinte, das könnte ja so gelöst werden. Das fand ich
schon witzig. Wäre das
The Black Hole Basement.
Ja. Möchte ich jetzt. Das ist ein klassischer Fall von Kids, don't try this at home. Naja. Also, wie gesagt, so. Wie gesagt, künstliche Schwerkraft in der Form, wie es halt bei Star Trek, Star Wars oder in vielen, in den meisten anderen auch benutzt wird, ist auch keine, widerspricht dem Gedanken der harten Science Fiction, wie ich sie verstehe. Wie man es machen müsste, ist Expanse. Entweder man hängt dann in der Schwerelosigkeit, wenn das Raumschiff außerhalb von Gravitationsfeldern irgendwie halt einfach in der Gegend rumdriftet, schwebt oder sowas. Die einzige Ausnahme ist, wenn das Ding beschleunigt. Denn nach allgemeiner Relativitätstheorie ist Beschleunigung von Gravitation im Inneren eines Raumschiffs nicht zu unterscheiden. Das ist dasselbe. Das heißt, wenn das Ding halt beschleunigt, soll heißen, irgendwo startet und dann schneller wird, dann wirkt auf die Insassen eine Kraft. Das sieht man immer im Auto, wenn das anfährt, dann wird man mal ganz kurz in den Sitz ein bisschen gedrückt. In die andere Richtung genauso, wenn das Auto bremst, wird man in den Gurt gepresst. Das ist Beschleunigung. Und wenn die wirklich groß ist, diese Beschleunigung, dann kann die tatsächlich Schwerkraft ersetzen. Es muss halt, die Decks müssen richtig ausgerichtet sein, und zwar senkrecht zur Flugrichtung. Sodass dann halt die Leute mit dem Kopf in Flugrichtung stehen, sitzen, was auch immer. Dann kann das funktionieren. Wie gesagt, solange das Raumschiff beschleunigt oder bremst. Wobei bremsen muss es dann halt in die andere Richtung mit Füßen beziehungsweise Triebwerk halt in Zielrichtung. Und so, genauso machen sie es bei Expanse auch. Und in der Zeit, wo es dann halt mal nicht beschleunigt, sondern irgendwie durch die Gegend nur driften würde oder sowas, da muss man halt sich mit Magnetstiefeln oder sowas behelfen. Aber so müssten die Decks ausgerichtet sein, um in einem Raumschiff, das halt zu starker Beschleunigung fähig ist, dann halt zumindest in der Zeit sich sinnvoll bewegen zu können. Und wenn man das nicht machen würde, also sagen wir mal, man hat so ein Raumschiff halt wie Enterprise und würde die halt stark beschleunigen und hätte da nicht die Trägheitskompensatoren oder Trägheitsdämpfer oder wie sie es ja auch immer nennen oder was, die dann halt da einspringen würden, wieder so ein Gadget, Space Magic, dann würden die Leute halt ganz gewaltig an die Rückwand der Brücke oder welches Raumes auch immer dann gehämmert werden und naja.
Was ja immer dann passiert, wenn die Enterprise getroffen wird, ne?
Ja, ja.
Dann fliegen alle durch die Gegend.
Wackeln so ein bisschen hin und her, sagen wir es mal so. Ja. Aber wie gesagt, die Decks gehören senkrecht zur Flugrichtung ausgerichtet. Dann kann man sich da wieder in den Beschleunigungs- und Bremsphasen halbwegs ordentlich bewegen. Hängt davon ab, wie stark das Ding beschleunigt oder bremst. Und auch nur das würde Sinn machen. Alles andere ist eher eine schlechte Idee, wie das für realistische Science-Fiction. Und die einzige Möglichkeit, wenn das Ding halt nicht beschleunigt oder bremst, da dafür zu sorgen, dass die Leute trotzdem wieder irgendwo auf einem Deck stehen, auf einerseits die Magnetstiefel, okay, die sind halt nicht auf ein bestimmtes Deck beschränkt, oder die elegantere Version ist halt Rotationsgravitation.
Darf ich ganz kurz was zu den Magnetstiefeln sagen?
Wir sehr haben gerne.
Letzte Woche, als es um den Parabelflug ging, haben wir schon kurz darüber geredet, was mich wirklich stört bei allen Science-Fiction-Filmen, die irgendwie mit dem Mond zu tun haben, ist, dass die Leute draußen rumhüpfen und im Innenraum sofort normal gehen. Als wenn es auf der Erde
Klassiker. War.
Ich denke, das ist einfach unmöglich. Und genauso mit den Magnetstiefeln, das hat mich bei Expanse auch ein bisschen gestört. Wenn die auf der Hülle rumlaufen mit den Magnetstiefeln, dann sieht man immer richtigerweise, wie die Arme so ein bisschen schweben und es so ein bisschen clumsy aussieht. Aber sobald die innen rumlaufen, laufen sie auch wieder normal rum. Man hört dann zwar das Klick, Klick, Klick der Schuhe, was halt cool ist, man weiß, okay, die haben jetzt halt Magnetstiefel, aber die ganze Gestik mit den Armen und so ist identisch.
Jo, ist halt nicht Budget konsequent umgesetzt. Ja klar, ist halt nicht konsequent umgesetzt, solche Sachen, aber wenn überhaupt mal sowas wie Magnetstiefel erwähnt wird, bin ich ja schon froh, es passiert selten genug. Man wird ja bescheiden als Physiker, der Science Fiction anguckt.
Glaube ich.
Ja, und man muss ja auch da vielleicht gucken, was ist auch ein Kompromiss zwischen Umsetzbarkeit und auch Konsumierbarkeit. Ne? Also wie natürlich. Wäre The Expanse zu gucken, wenn alle Szenen, und es gibt ja, also alle Szenen, die irgendwie im Weltall spielen, in Schiffen, immer komische Armbewegungen und so leicht überschießende Reaktionen der Leute hätten. Es wäre vielleicht ganz witzig, weil man dann die von der Erde und vom Mars und aus dem Gürtel noch an ihren Bewegungen hätte unterscheiden können, weil vielleicht die Gürtler am gewöhntesten daran wären oder so. Aber ist ja auch die Frage, will das das Publikum auf die Dauer sehen?
Ja.
Ich würde es sehen wollen.
Ja, weil wie sieht dann eine Schlägerei aus?
Oh, eine Schlägerei in Schwerelosigkeit, die wäre schnell beendet.
So ein Tai-Chi-Kampf oder so in Zeitlupe.
Ja, ja. Nee, das sind alles ja, so Fragen wert. Das Standardpublikum, ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen, ja, für die ist das in Ordnung, die mögen das und ich kann das auch genießen, gar keine Frage. Und ich muss zugeben, bei sowas wie Handgreiflichkeiten in Schwerelosigkeit beziehungsweise in niedriger Gravitation war ich in meinen Büchern teilweise auch etwas, naja, habe ich mal nicht immer so ganz genau genommen, weil es da einfach echt ein Storykiller wäre an der einen oder anderen Stelle. Also wenn zum Beispiel, ich habe mal eine Prügelei auf dem Mond gehabt und wie gesagt, mit einem Sechstel G, was da herrscht, oder einem Siebtel oder was es ist, wenn du da einmal einen haust, dann du kannst nicht richtig Schwung holen alleine schon für so einen Schlag. Und wenn du ihn dann triffst, dann wirst du halt sofort die andere Richtung weggehauen und fällst selber um oder sowas, in Zeitlupe natürlich alles. Das wäre eine sehr, sehr uncoole Prügelei gewesen. Insofern habe ich da dann auch der Story halber ein bisschen die Realität mal gebeugt und naja.
Du musst dir dann mal For All Mankind anschauen. Ich sage das ja irgendwie gefühlt jede Folge. Da haben sie das nämlich auch cool gemacht. Da gibt es einen Konflikt auf dem Mond und die überlegen, okay, wir würden gerne ein paar Astronauten bewaffnen, weil die Russen ja auch da sind. Und da haben sie dann das Problem, dass es, wenn die Sonne da ist, super heiß ist und die Waffen wahrscheinlich irgendwie schmilzen oder so heiß werden, dass sie sich durch die Handschuhe brennen. Deswegen werden die alle irgendwie weiß angepinselt. Und als sie dann auf jemanden schießen, also das Rückstoßproblem natürlich, wird gut dargestellt. Mhm. Und B, was passiert, wenn die Kugel durch diesen Anzug geht oder die Sauerstoffversorgung trifft. Also dann verbrennt zum Beispiel einer in seinem Anzug. Und man sieht dann die Flammen quasi hinter dem Visier.
Autsch. Hatte der reinen Sauerstoff in seinem Anzug drin oder was?
Ja.
Schlechte Idee.
Kosmonauten.
Ganz schlechte Idee.
Ja, das war wirklich, wirklich spannend gemacht.
Okay, muss ich mal merken.
Ja, ist wirklich gute Serie. Das Innenraumproblem haben sie auch so ein bisschen, aber gut, da gehe ich jetzt auch mal auf Budget und was Philipp schon gesagt hat.
Wo wir gerade bei Prügeleien waren und jetzt auch dem Schießen. Wir wollen nicht zur Weltraumschlacht abdriften, aber...
Oh,
ja, da,
wir wollen Folge eigentlich schon.
Leute, Folge 1.
Hatten wir schon.
Aber wir müssen doch trotzdem über Lichtschwerter und Laserpistolen sprechen, oder?
Oh, wollen wir das wirklich?
Nicht, dass er sich gleich den Kopf stößt am Tisch.
Ja, Lichtschwerter, ich liebe Lichtschwerter in Star Wars, gar keine Frage, ist eine total super coole Waffe und was die Jedi damit machen, also den über Episode 1 bis 3 kann man streiten, gar keine Frage, aber in Episode 1, der Lichtschwertkampf zwischen den beiden Jedi und dem fiese Möb da, wie Darth Maul, da ist mir das Herz aufgegangen, da habe ich im Kino gesessen und große Augen gemacht. Ich sag, ja, so müssen Jedi und Sith gegeneinander kämpfen, so muss das sein.
Du, seit Episode 8 und 9 sind das auch Meisterwerke, diese drei Filme.
Definitiv. Ja. Ach nö, ich mochte die drei eigentlich ganz gerne. Also kommen jetzt von der Story her nicht an 4 bis 6 dran, gar keine Frage, aber so ein paar Features waren schon echt nett und die Lichtschwertkämpfe gehören dazu.
Die haben sich auch anders als die neue Trilogie gesteigert nach dem ersten, muss man sagen. Also Episode 2 und 3, 2 fand ich schon besser als 1 und 3 war dann doch ziemlich gut sogar,
wie ich finde. Definitiv. Und als Yoda dann tatsächlich mal sein Lichtschwert angemacht hat, also das war einfach schön.
Ja, das ist
schön zu sehen, wie er seine geringe Reichweite kompensiert hat. Ja, alles schöne Sachen, gar keine Frage, aber für Lichtschwerter sehe ich nicht die allergeringste physikalische Grundlage. Also nicht die allergeringste, keine Ahnung, also da ist nichts.
Außer wenn Licht irgendwann nach einem Meter stoppt.
Ja, genau. Tuten,
ja. Mal schauen.
Star Wars ist halt Fantasy im Weltall. Gute Fantasy im Weltall, ich mag das gern. Ich freue mich schon auf die nächsten Serien da, Mandalorian und Boba Fett und so, was alles angekündigt ist. Aber ich erwartete halt keine harte Science-Fiction und das ist vollkommen okay. Und ja, die Lichtschwerter sind ein klassisches Beispiel dafür. Die Laserpistolen und so weiter, vermutlich ähnlich.
Die ballistischen Laserschüsse aus Episode 8, auch ein Highlight. Ja, oder die Space-Bomben, die dann nach unten fallen.
Die möchte ich bitte nicht kommentieren müssen. Ja.
Da habe ich Grenzen
über diese Tür wollen wir nicht öffnen,
die reden können.
Da hätte ich beinahe geweint im Kino. Also das, nee, also, oh, das tat einfach nur weh. Ah, oh, das, ach, nee,
ja,
oh,
ja, das war schlimm. Wir wollen das Trauma nicht wieder erwecken.
Danke.
Eben hast du ja über Raumschiffdesigns gesprochen. Da würde ich gerne noch mal hinspringen. Das war für mich nämlich auch eine ganz spannende Erfahrung, als wir Erebus und Terror zusammengeschrieben haben. Mhm. Ich wusste damals schon, dass man ziemlich viel Treibstoff braucht, wenn man so durch das interstellare Medium fliegen will. Und du hast dich natürlich nicht lumpen lassen, hast das Ganze auch schön berechnet und so. Und hast dich dann irgendwann dazu herabgelassen, dass wir irgendwie so annähernd 10% Lichtgeschwindigkeit fliegen. Ich glaube, wir waren dann bei 7 oder so, kann das sein?
Nee, ich glaube 2 oder 3 sogar nur. Irgendwie sowas, aber auf jeden Fall.
Irgendwas Einstelliges, genau. Mhm. Und dann hast du gesagt, okay, das ist zwar ein bisschen viel, aber noch halbwegs realistisch. Und dann hast du mal so gezeigt, wie das Raumschiff dann aussehen wird. Und das war irgendwie so ein langer Stahlzylinder mit ganz, 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 ganz vielen Tanks. Es waren irgendwie 90% der Masse waren irgendwie Treibstofftanks oder sowas.
Ja.
Mit Reaktions- und Treibmasse. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erläutern, wie so eine Reise von hier nach Epsilon Eridani zum Beispiel aussehen würde, realistisch.
Wollen wir nicht einen eigenen Podcast für das Thema reservieren?
Das können wir natürlich auch.
Wir müssen noch mal einen über Raketen machen. Das hatten
ja genau. Genau in dem Thema. Bei dem Thema würde ich das dann mal ausführlich darstellen. Vielleicht kurzer Teaser in die Richtung mal. Also die einzige Möglichkeit, die halt physikalisch derzeit denkbar ist und um Raumschiffe durchs Weltall zu bewegen, ist halt Rakete. Das heißt das Rückstoßprinzip. Ich schmeiß hinten was raus, um mich nach vorne zu beschleunigen. Drittes Newtonsches Gesetz, Aktio gleich Reaktio, funktioniert wunderbar. Sieht man ja, Raketen funktionieren. Andere Möglichkeiten, also die berühmten rückstoßfreien Antriebe, die auch in der Science-Fiction gerne verwendet werden, entbehren auch halt auch wieder jeglicher Grundlage in der Physik. Das heißt, andere Möglichkeiten, also mit ein paar Ausnahmen, wie Sonnensegel oder sowas, die mit dem Sonnenwind dann halt angetrieben werden, okay, das ist im Prinzip möglich, aber auch sehr eingeschränkt, weil so stark ist dieser Sonnenwind nicht. Normal bräuchte ein sehr großes Segel und wie auch immer. Aber wie gesagt, so für klassische Raumschiffe, führt kein Weg an der guten alten Rakete vorbei. Und die funktioniert nun mal nach der Tsiolkovskischen Raketengleichung, die der Mann irgendwie so um 1900 oder sowas aufgestellt hat, als einer der ersten. Und das ist auch die, mit denen ich halt solche Berechnungen durchführe, wie du sie gerade genannt hast. Die ist nicht wahnsinnig kompliziert, ist auch gar nicht so schwer herzuleiten eigentlich. Aber sie hat halt einige Konsequenzen. Und eine der Konsequenzen ist, dass um halt das Raumschiff wirklich schnell zu kriegen, muss man da verdammt viel Zeug hinten rausschmeißen. Und dieses Zeug, weil im Weltraum ist halt nichts, was man einfach aufgreifen könnte, muss man halt mit einpacken. Das muss man halt in Tanks packen. Und deswegen sind diese Tanks, wenn man ein schnelles Raumschiff haben, sehr, sehr groß. Also entscheidend ist an der Stelle, dass das sogenannte Massenverhältnis, also volles Raumschiff, vollgetanktes Raumschiff zu leeres Raumschiff ohne deiner Treibstoff oder Treibmasse. Kann ich gleich auch noch was kurz sagen zu dem Unterschied. Ich habe mal irgendwo gelesen, für die Saturn V, die Mondrakete, war dieses Verhältnis etwa bei 20. Das heißt, etwa wieder die volle Rakete mit Treibstoff war 20 mal schwerer als die Rakete leer. Soll heißen, 95% der Startmasse waren Treibstoff. Ne? Und nur deswegen haben sie es geschafft, das Ding halt so schnell zu kriegen, dass man zum Mond konnte, also aus der Erdschwerkraft raus und dann noch darüber hinaus halt bis zum Mond. Und das ist halt schon wirklich viel, 95%. Ne? Da ein bisschen kann man sich dann halt da muss man sich dann halt retten mit mehrstufigen Systemen. Die Saturn 5 war ja dreistufig. Das heißt, man muss halt alles, was irgendwie geht, an Masse dann halt einsparen. Soll heißen, wenn so ein Tank mal leer ist, dann schmeißt man den halt weg und nimmt gleich den Antrieb dazu und nimmt dann halt einen neuen Antrieb, den man einen kleineren, den man halt vorher mitgeschleppt hat. Auf die Weise kann man dann solche Massenverhältnisse überhaupt realistisch umsetzen. Wie hat das denn mit solchen Stufensystemen? Hat das Space Shuttle ja auch gemacht, mit dem großen Tank, den es dann abgeworfen hat und den Boostern und so weiter und so fort. Das ist halt gängige Technik. Das mehrstufige System. Macht ja auch SpaceX. Mit dem schönen Trick, dass die halt die erste Stufe dann wiederverwerten können, wo auch mein Physiker und Ingenieursherz jubelt, als das zum ersten Mal funktioniert hat. Und es immer noch jedes Mal tut, wenn sie das Ding wieder dann landen, irgendwie so zielgenau. Aber ich schweife schon wieder ab. Ja, also wie gesagt, deswegen muss man da wirklich viel Zeug normalerweise mitschleppen. Und deswegen sind Tanks, Treibstofftanks, immer ein großer Anteil von einem Raumschiff. Zumindest von einem Raumschiff, das große Distanzen in halbwegs gesitterter Zeit überwinden kann. Wobei Treibstofftanks jetzt auch nicht ganz korrekt ist. Treibmassetank müsste man eigentlich korrekt sagen. Denn es ist nicht zwingend notwendig, dass das, was man da hinten rausschmeißt, auch das ist, womit die Energie erzeugt wird, um es hinten rauszuschmeißen. Bei den derzeit gängigen chemischen Antrieben, halt den klassischen Raketenantrieben, wie wir sie kennen, ist das so. Ne, da wird halt, wie gesagt, ja, Edukte idealerweise Wasserstoff und Sauerstoff, gibt auch andere Treibstoffe, die benutzt werden, werden da halt, ja, mitgenommen, reagieren zu Wasser hauptsächlich, dabei wird viel Energie frei, das Wasser wird dann halt durch die Energie, die es dann halt bei der Reaktion erhält, hinten rausgeschmissen, sehr schnell. Da sind also, wie gesagt, Treibmasse und Brennstoff, möchte ich es mal nennen, also das, was halt das Zeug dann schnell macht, identisch. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Man kann auch alles mögliche andere hinten rausschmeißen. Es gibt zum Beispiel sehr schöne Spielzeugraketen. Oder nehmen wir mal was ganz anderes. Die einfachste Rakete, die mir jetzt spontan einfällt, ist ein Luftballon. Ne? Ich puste den auf, knote nicht zu, lass ihn los und das macht und das Ding schwirrt kreuz und quer durch den Raum. Das ist ein Raketenantrieb. Da wird nichts heiß oder sowas. Es wird halt die Luft, da ist ein bisschen Luftdruck drin und der Luftdruck drückt halt die Luft da hinten raus und dadurch fliegt das Ding durch die Gegend. Es gibt ein paar noch etwas professionellere Spielzeugraketen, die dann tatsächlich auch sowas ähnliches wie Raketenform haben, wo dann auch mit Druckluft, die auch einen Druckluftantrieb haben, wo aber nicht die Druckluft selber den Vortrieb erzeugt, sondern da wird Wasser mitgenommen. Das heißt, die Druckluft in der Rakete drückt das Wasser hinten raus und das Wasser macht dann den Vortrieb, indem es halt hinten rausgepresst wird, weil Wasser ist halt deutlich schwerer als Luft, wie man weiß, oder dichter, um es genau zu sagen. Und deswegen kann man damit halt mehr Vortrieb erzeugen. Also es ist wirklich wichtig, wie viel Masse man hinten rausschmeißt und wie schnell man sie hinten rausschmeißt. Aber also wie gesagt, in dem Fall ist zum Beispiel halt die Treibmasse das Wasser. Und das, womit es halt hinten rausgeschossen wird, ist die Druckluft. Oder Ionenantriebe, da werden halt irgendwelche Partikel durch ein elektrisches Feld sehr stark beschleunigt und dann auch hinten rausgeschmissen. Woher der Strom kommt, mit dem die Dinger beschleunigt werden, das kann von allem Möglichen kommen, von einem internen Generator, von Solarsegeln oder was auch immer. Auch da ist, wie gesagt, die Treibmasse nicht identisch mit dem Brennstoff oder was auch immer, oder der Energiequelle, die das Ganze macht. Ne? Also,
ich würde mal ganz kurz das Lasso schwingen und dich einfangen und dich zurückholen zu unseren geliebten Schiffen Erebus und Terror. Wenn wir jetzt, wir sehen ja in Science-Fiction-Filmen öfter mal interstellare Reisen und in dem Buch ging es ja auch darum, das realistisch darzustellen. Da haben wir ja Fusionsreaktoren. Und da ist ja auch die Reaktionsmasse unterschiedlich zur Treibmasse. Kannst du ein bisschen mal erklären, wie dieses Raumschiffdesign aussieht und warum?
In dem Fall ist sie nicht unterschiedlich tatsächlich. Also man unterscheidet bei Fusionstriebwerken zwischen geschlossenen und offenen. In dem Fall, auch wenn das im Buch jetzt, glaube ich, nicht wirklich thematisiert wurde, weil das sollte auch nicht zu viel Technobubble drin sein oder wollte ja keine Physikvorlesung draus machen. Also so wie ich mir die Raumschiffe vorstelle, benutze ich meistens offene Fusionstriebwerke. Das heißt, dass tatsächlich das, was bei der Fusionsreaktion erzeugt wird, dann auch hinten rausgeschossen wird. Beziehungsweise, nee, du hast recht, teilweise schmeiße ich noch Wasser als Treibmasse mit hinten rein, die genau. dann auch dann halt aufgeheizt wird und dann, du hast recht. Einmal bei Erebus und Terra, genau, haben wir ja Eis getankt dann in Teil 2. Ja, du hast recht. Nee, ich nehme meinen Einwand zurück. Ja. Also die Reaktionsproton werden auch mit hinten rausgeschmissen, gar keine Frage. Also das Helium, was da halt erzeugt wird bei der Reaktion, Helium-4 in dem Fall. Aber zusätzlich halt noch, also das würde funktionieren, indem halt nur das Helium hinten rausschmeißt, was da erzeugt wird in der Fusionsreaktion aus Wasserstoffisotopen, Helium-3 oder was auch immer. Allerdings würde das relativ wenig Schub machen und Schub ist auch was und insofern, ich habe mal irgendwo eine schöne Diskussion gefunden, wo dann das Einspritzen von Wasser halt in den Abgasstrahl eines solchen Fusionstriebwerkes als Nachbrenner bezeichnet wurde. Fand ich ein schönes Bild, also darauf läuft es letztendlich hinaus. Und ja, da war da dann die Treibmasse ist das Wasser, primär zusätzlich zu noch dem Fusionsprodukt ist halt so ein Mischantrieb letztendlich, aber ja, der Großteil des Vortriebs bei hohem Schub zumindest wird mit Wasser gemacht. Beziehungsweise auf jeden Fall könnte man quasi eine Gangschaltung mit einbauen, wenn man halt guckt, wie viel Wasser ich noch zusätzlich mit einspritze, weil da halt das halt auch wieder dann energetisch einige Nachteile hat, aber das wird jetzt, glaube ich, die Diskussion hier wieder sprengen. Da machen wir lieber mal einen eigenen Podcast über solche Sachen.
Da ist der spannende Punkt in Bezug auf Realismus natürlich auch, was so Panzerung angeht. Da hatten wir ja auch damals drüber gesprochen. Wenn man jetzt den Teil, wo die Crew drin ist, panzern wollte, wäre das ja alles quasi unter den Wassertanks. Aber wenn da erst durchgeschossen wird, hat man danach ja auch nicht mehr so viel Freude an seiner interstellaren Reise.
Ja, muss nicht unter den Wassertanks sein, aber Panzerung hat generell das Problem, dass sie halt schwer ist, normalerweise. Das ist die Eigenschaft von Panzerung. Und wenn ich halt ein Massenverhältnis von vollgetanktem Raumschiff zu leerem Raumschiff haben will, das halt irgendwo in der Größenordnung von 10, 20 oder was auch immer liegt, um halt wirklich hohe Geschwindigkeiten erreichen zu können, heißt das, wenn dann das leere Raumschiff mit der Panzerung, die ja da dazu steht, schon verdammt schwer ist, dann explodiert halt die Menge an Treibstoff, die ich da mitführen muss, ins Unendliche. Also ein schweres, gepanzertes Raumschiff zu beschleunigen, ja, da brauchst du halt dann irrsinnig viel Treibmasse letztendlich, um das dann irgendwo hinzukarren.
Das heißt, je schneller ich sein will, desto mehr Treibstoff brauche ich. Das heißt, desto größer und schwerer wird das Raumschiff und desto mehr Panzerung ich brauche auch. Ja. Und Panzerung braucht ja so ein Raumschiff auch, weil es, wenn es so schnell ist, bei so Kollisionen mit Partikeln Probleme kriegen kann, ne?
Ja, wäre empfehlenswert, da zumindest an der in Flugrichtung irgendwie einen Schild zu machen, der dann interstellare Partikel oder sowas dann abhält. Oder halt Staubkörner oder sonst irgendwas, die halt, wenn ich irgendwo im 1%igen Bereich der Lichtgeschwindigkeit bin, alles, worauf ich treffe, was halt selbst in Ruhe ist, ist egal, was sich bewegt hat, das Raumschiff oder das Staubkorn, die relative Geschwindigkeit ist entscheidend. Wenn das Raumschiff schnell ist, dann reicht halt ruhendes Staubkorn, das ich zufälligerweise getroffen habe, um halt wirklich großen Schaden zu machen. Ja, wie wenn ich mit dem Auto gegen einen ruhenden Baum fahre, geht das Auto trotzdem kaputt. Insofern, ein bisschen Panzerung braucht man. Aber das ist trotzdem, man muss halt das Raumschiff so leicht machen, wie es irgendwie geht, um da halt den Effekt zu haben, um hohe Geschwindigkeiten erreichen zu können. Ich meine, sieh dir die Raumfahrt an, ne? Das ist halt Leichtbau vom Feinsten, was die da machen. Ne? Also die Mondlandefähre, um mal wieder zu meiner geliebten Apollo zurückzukommen, die musste auch extrem leicht sein, deswegen haben sie irgendwann die Außenhülle weggenommen bei der Konstruktion und durch eine Folie ersetzt, die das Ding halt abgedeckt hat nach außen nur noch. Da haben auch einige Leute erstmal aufgeschrien und Panikattacken gekriegt. Aber ja, es wurde dann halt aus Gewichtsgründen gemacht. Also Leichtbau ist das A und O in der Raumfahrt, in der gängigen absolut noch. Und sowas wie, wenn ich schätze mal, wenn du einem NASA oder einem SpaceX-Ingenieur was von Panzerung erzählst, kriegt ihr erstmal auch eine Panikattacke oder was auch immer. Das ist einfach mit der derzeitigen Technologie nicht möglich. sowas zu machen. Also wie gesagt, gepanzerte Kriegsraumschiffe oder sowas mit einem chemischen Antrieb, das ja unbewegliche Monster.
Denkst du, hätte nix. Denkst du als Physiker überhaupt, dass die Materialforschung mal so weit kommt, dass man ein Raumschiff auf Lichtgeschwindigkeit bringen kann und es so eine Kollision mit einem interstellaren Staubpartikel überhaupt übersteht? Weil das sind ja unfassbare Energiemengen, die da frei werden, ne?
Definitiv. Also erstmal schon die Energiemenge, die man braucht, um das Raumschiff in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kriegen, ist irrsinnig. Also erstmal schon aus dem ja, genannten Grund, dass überhaupt schnell zu kriegen, brauche ich halt, wie gesagt, mit einem Raketenantrieb irrsinnig viel Treibmasse. Der zweite Aspekt, oder das mal kurz als Klammerbemerkung, der noch eine Rolle spielt in der Tsiolkovskischen Raketengleichung, ist übrigens die Geschwindigkeit, mit der das Zeug hinten rausgeschmissen wird. Und die muss man halt möglichst hoch setzen, dann kann man da ein bisschen was drehen. Und Fusionstriebwerke zum Beispiel können halt deutlich höhere Ausstoßgeschwindigkeiten erreichen als die derzeit gängigen chemischen Antriebe zum Beispiel. Deswegen nehme ich so gern Fusionstriebwerk, weil die halt viel mehr Energie bereitstellen, um das Zeug zu beschleunigen. Klammer zu. Also wie gesagt, aber wie gesagt, bei einer gegebenen Ausströmgeschwindigkeit ist halt die Menge an Treibmasse, das ist der entscheidende Punkt, der halt auch das Design der Raumschiffe immer stark beschränkt. Und wie gesagt, da um irgendwie in der Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kommen mit dem Fusionsantrieb oder sowas, das sind dermaßen irrsinnige Mengen an Treibmasse, die man da bräuchte. Und wenn es dann in die höheren Prozentbereiche der Lichtgeschwindigkeit kommt, hat man noch ein anderes Problem. Nämlich für die Relativitätstheorie, in dem Fall reicht die spezielle Relativitätstheorie aus, die besagt, dass dann halt auch die Masse des Raumschiffes immer höher wird. Also das sind dann relativistische Effekte. Raumschiff, ja, wenn man halt in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit kommt, wird diese, das ist nicht eine abrupte Grenze, eine abrupte Mauer, gegen die man dann irgendwann stößt, sondern der Weg dahin wird halt immer beschwerlicher, je mehr ich dem nähere. Die Masse, die nimmt immer mehr, die relative Masse, relativistische Masse, muss man sagen, nimmt immer mehr zu, sodass ich dann halt auch irgendwann das Ding so schwer wird, dass ich es gar nicht mehr beschleunigen kann. Je näher ich mich halt der Lichtgeschwindigkeit nähere, das ist halt, wie gesagt, auch so ein unschöner Effekt. Also, wie gesagt, in die Nähe der Lichtgeschwindigkeit zu kommen, ich traue mich halt so in den einstelligen Prozentbereich, eventuell mit ganz, ganz viel ingenieurstechnischer Fantasie. Aber darüber hinaus, das halte ich für ziemlich illusorisch. Insofern dann auch sich über sowas Gedanken zu machen, was passiert, wenn dann halt ein Raumschiff mit 95% der Lichtgeschwindigkeit auf ein Staubkorn trifft. Boah. Ja, es geht irgendwie viel kaputt. Aber sagen wir so, wenn man die Technologie im Griff hat, um ein Raumschiff so schnell zu kriegen, dann kriegt man das mit dem Staubkorn auch vermutlich hin.
Okay. Und eine Sache, die mich auch noch überrascht hat, als es ums Thema Realismus ging, waren die Abgasfackeln. Das fand ich ganz, ganz spannend. Ich hatte dich vor ein paar Monaten mal gefragt, da ging es um Teleport, wo ja so eine große Flotte mit irgendwie 10% Lichtgeschwindigkeit auf die Erde zukommt. Und ich dich gefragt habe, wenn die mit Fusionstriebwerken fliegen und wie lang wäre denn so diese Plasmafackel, die hinten rauskommt? Mhm. Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, weil das wird scheinbar auch nicht so richtig dargestellt in den Filmen.
Selten. Ich weiß nicht, wie lang sie wäre. Keine Ahnung. Könnte man sicherlich irgendwie berechnen. Was sie sicherlich wäre, sehr lang. Also in meinen Büchern nenne ich normalerweise Kilometer, und ohne da jetzt irgendwie eine genaue Zahl zu nennen, und zwar viele Kilometer. Weil ich habe es ja gerade schon erwähnt, der zweite wichtige Faktor neben der Masse der Treibstoffmenge, die man hat, also Treibmassemenge, die man dabei hat, ist die Ausstoßgeschwindigkeit. Die muss halt maximal hoch werden, um da halt aus dem, was ich an Treibmasse mit mir führe, möglichst viel rausholen zu können an Geschwindigkeit für das Raumschiff. Das heißt, wenn man so ein Fusionstriebwerk hat mit einem einigermaßen guten Wirkungsgrad, dann ist man wieder auch bei ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit von dem, was man hinten rausschmeißt. Lichtgeschwindigkeit wären 300.000 Kilometer pro Sekunde. Nehmen wir mal 1% davon, sind wir bei 3.000 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, das, was ich da hinten rausschmeiße, ist nach einer Sekunde 3.000 Kilometer weiter. Ne? Jetzt ist dieses Gas, was ich da unten rausschmeiße, sehr heiß. heiß bedeutet, dass es halt sehr schnell diffundiert in alle möglichen Richtungen, sich also sehr schnell verdünnt, weil die Teilchen sich gegenseitig abstoßen und so weiter. Das heißt, wie lang dann letztendlich diese Abgasfackel wird, hängt davon ab, wie schnell sich diese heiße Wolke, die ich da hinten rausschmeiße, halt auflöst. Aber wenn ich mal davon ausgehe, dass das, keine Ahnung, sei es eine Zehntelsekunde oder sowas dauert, bis das irgendwie so weit dissipiert ist, dass es nicht mehr leuchtet oder sichtbar ist oder sonst irgendwas, dann bin ich immer noch bei 300 Kilometern, wo das Zeug halt noch sehr komprimiert zusammen ist und da hinten rausgeschossen wurde. Also daher komme ich halt aus solchen vagen Überlegungen.
Das heißt, man würde in einer richtigen Kameraeinstellung wahrscheinlich eher einen Riesenschweif sehen und kein Raumschiff.
Definitiv, ja.
Also würde ja aber auch heißen, wenn ein Raumschiff auf einen Planeten zufliegt und dann abbremst, damit muss man ja sehr rechtzeitig fertig sein, damit man nicht Toastbrot auf dem Boden erzeugt, ne?
Ja, definitiv, nicht nur ein Planeten. Wobei ein Planet geht einigermaßen, zumindest wenn er eine Atmosphäre hat, bei der ohne wird es viel böse, oder auch wenn ich irgendwelche Raumstationen oder sonst was anfliege. Also in meinen Büchern wird es so gemacht, dass halt das Fusionstriebwerk frühzeitig ausgeschaltet wird und dann das letzte Stückchen tatsächlich mit einfachen chemischen Triebwerken zurückgelegt wird. Genau aus dem Grund, um halt das Ziel nicht zu rösten. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite, ich möchte auch wieder auf meine Bücher verweisen. Ist das natürlich so ein Antrieb auch eine irrsinnige Waffe. Mhm. Das ist eine Partikelkanone vom Feinsten. Ein Terawatt-Schweißbrenner, den man da hat. Und
das klingt nach dem so feuchten Ding. Traum der Warhammer-Inquisition.
Ja, Cleanse Purge Kill.
Hab auch ich nicht erfunden, das ist in Science Fiction ausführlich schon beschrieben worden. Irgendwo hat es mal einer so schön gesagt, jedes Raumschiff mit einem für die Science Fiction interessanten Antrieb ist eine Massenvernichtungswaffe. Ja, das trifft's. Mhm. Ist so. Und für die Science Fiction interessant heißt halt irgendwas, wo eine Reise nicht 5 Jahre dauert, von hier bis zum Jupiter oder sowas. Also ja, das sind irrsinnige Energien und diese Energien kann man natürlich auch destruktiv einsetzen. So ein Triebwerk, so ein Fusionstriebwerk, ja, das ist eine Waffe sondergleichen. Wie gesagt, auf eine Entfernung von wie viel auch immer.
Jetzt sind wir
hunderten
fast
Kilometern.
Schon wieder bei den Raumschlachten angelangt.
Ja, ja.
Ich merke schon, das kommt man nie so ganz drum rum.
Du hast es provoziert.
Wir haben jetzt ja auch schon so die letzte Stunde uns viel mit den Feinheiten beschäftigt, die so auffallen, wenn man Science-Fiction guckt oder auch Science-Fiction liest. Ich würde gern mal so ein bisschen die böse Frage in den Raum stellen, warum überhaupt Realismus? Also was gibt es dir als Autor zu sagen, okay, ich lege mir die Fesseln des Realismus an, ich überspitze jetzt mal. Mhm. Und anstatt tolle Fantasy im Weltall zu schreiben.
Genau das. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Du hast es jetzt auch wieder aufgenommen. Ja, ich kann Fantasy schreiben im Weltall, klar, das ist kein Problem. Machen viele auch, liest sich auch gut, lese ich auch gelegentlich gerne oder guck's mir gerne an. Aber ich finde es einfach interessanter, auch eben diesen Realismus sich mal anzugucken. Das heißt, Science Fiction ist für mich zum großen Teil das Was-wäre-wenn-Spiel. Ne, sowohl aus gesellschaftlicher Ebene als auch technologisch. Und das macht für mich den Reiz aus und den Unterschied zur Fantasy auch. Dass man halt ja dann nicht irgendwas erfindet, eine Form von Magie, in Form von was weiß ich, was muss jetzt auf der einen in der klassischen Fantasy halt so ein Zauberer, der Blitze spuckt, in der Science Fiction halt Überlichtgeschwindigkeit, Laserschwerter oder sonst irgendwas, das ist Fantasy. Das ist, hat sich jemand ausgedacht, ist lustig, entbehrt aber jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Aber eben genau diese wissenschaftliche Grundlage herzunehmen, als Spaßbremse oder wie auch immer man es nennt. Das ist eben das, was Science Fiction, also harte Science Fiction für mich so interessant macht. Halt gucken, okay, so sind die derzeit gegebenen Regeln in der Wissenschaft halt, die derzeit ja gängigen, allgemein anerkannten Naturgesetze sind so. Und was ergibt sich daraus, wenn man sie einfach mehr oder weniger konsequent anwendet? Wie gesagt, technologisch auf der einen Seite und gesellschaftlich auf der anderen Seite. Das sind für mich die Herausforderungen. Und das ist das, was mir in der Science Fiction so Spaß macht. Und sie halt, wie gesagt, auch von der Fantasy unterscheidet. Das ist halt nicht das Setting, ob es jetzt auf einer mittelalterlich anmutenden Welt ist, wie auch immer sie dann heißen mag, oder im Weltall, es bleibt Fantasy, sondern ist halt die Grundlage, auf der das Ganze aufbaut. Sind das irgendwelche willkürlichen Annahmen, oder halt irgendwas, was halbwegs fundiert ist auf, ja, der Physik, die ich nun mal liebe, weswegen ich das Zeug auch studiert habe.
Ja.
Also
ist das für dich weniger eine Fessel, wie ich das vorhin bezeichnet habe, sondern eher eine Motivation?
Ja, it's not a bug, it's a feature.
Ja.
Ja. Nee, es ist in gewissermaßen eine Fessel, aber eine Fessel, die halt deren Konsequenzen ich halt ausloten will. Oder, ne? Was bewirkt diese Fessel? Was ermöglicht sie trotzdem noch? Was geht nicht? An welcher Stelle kann man sie austricksen, um doch irgendwelche Effekte zu erreichen, die man gerne hätte? Solche Sachen halt. Das ist für mich die Herausforderung und der Spaßfaktor dabei. Sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen. Und wenn das jemand gut macht, dann habe ich da auch Spaß dran, das zu lesen. Oder einen Film anzugucken oder sowas.
Jetzt haben wir ja vorhin schon mal bei Star Trek über die deren Trick im Umgang mit aufkommenden Grenzen der Physik, ne, mit dem, was war das, Heisenberg-Kompensator. Das war sozusagen deren Lösung dafür. Wie gehst du da vor, wenn du an so einen Punkt kommst, wo du dann merkst, jetzt würde ich eigentlich gerade das und das umsetzen wollen, so storytechnisch, aber merke, nee, halt, wenn ich mir das jetzt mal genau angucke, oder in deinem Fall würde ich jetzt mutmaßen mal genau durchrechne, dann geht das ja gar nicht.
Das passiert immer wieder und dann, naja, wie ganz schon ganz am Anfang Joshua schon gesagt hat und ich noch wiederholt habe, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen dem, was technisch möglich ist und dem, was man halt für die Story notwendig ist. Und da muss man halt irgendwo seine Grenzen setzen. Und einige Aspekte, knallharten Realismus beim Raumschiffen zum Beispiel, missachte ich auch ganz schlicht und einfach. Um ein Beispiel mal zu nennen, Abwärme. Gehen wir mal wieder zurück zum Fusionsreaktor, der erzeugt haufenweise Energie. Gehen wir mal davon aus, ein Großteil davon wird halt in Vortrieb umgesetzt, aber ein Teil davon, Reaktor hat 100% Wirkungsgrad. Irgendein Teil dieser Energie geht irgendwo auch anders hin. Es soll irgendwo in Wärme hin und diese Wärme muss irgendwo weg. Ich glaube, wir haben schon in der Episode 1 über Weltraumschlacht mal das Thema Abwärme mal angesprochen.
Ich erinnere mich daran, dass das ein einschränkender Faktor war, wenn es um Weltraumschlachten ging.
Ganz genau. Nicht nur bei Weltraumschlachten, sondern bei jedem Antrieb. Wenn ich ein Raumschiff von A nach B karren will und dann einen monströsen Antrieb hat, der irrsinnige Mengen an Energie erzeugt, wird er auch große Mengen Abwärme erzeugen. Und um die loszuwerden, brauche ich halt wieder irrsinnig große Radiatoren oder sonstige Sachen, weil halt Wärme im Weltall loszuwerden schwierig ist, wie damals bereits erwähnt. Und ich finde halt Raumschiffe, gerade Kriegsraumschiffe, die, keine Ahnung, kilometergroße glühende Segel mit sich rumschleppen, irgendwie unsexy und doof. Ja, ich erwähne Radiatoren in meinen Büchern auch immer wieder, und wenn das Raumschiff halt lange Zeit beschleunigt, also der Antrieb angewiesen ist, dann glühen die auch und sind heiß gelaufen und so weiter. Das wird mal erwähnt. Aber ich fürchte, die Größe der Radiatoren, wie ich sie in meinen Büchern beschreibe, ist vollkommen viel zu gering, um da auch nur halbwegs den Effekt zu erzielen, den man braucht.
Thermokompensatoren eingebaut.
Was auch immer. Also ich glaube, solche Radiatoren, die auf so kleine Fläche, wie ich sie da beschreibe, funktionsfähig rüber die Wärme ableiten, sowas gibt's nicht und ist auch nicht in Sicht. Also das sind so Aspekte, aber jetzt abgesehen von den Lesern extremst harter Science-Fiction, sowas gibt's natürlich auch. Glaube ich, interessiert es die meisten Lesern auch nicht so. Insofern gönne ich mir tatsächlich einige Freiheiten, auch sehr bewusst in solchen Fragen. Ne? Ich nehme es halt so genau, wie es halt geht, wie Joshua schon gesagt hat, wie es halt möglich ist. Aber irgendwo darf auch der Begriff Fiction dann halt wieder eine Rolle spielen in der Science Fiction und der und wo halt da jeder Autor mit seinen Werken landet, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und da hat jeder so seine eigenen Grenzen. Je härter diese Grenzen sind, umso härter die harte Science Fiction, umso mehr dann ist größer ist dann der Science-Anteil. Und ja, ich glaube, ich bin immer noch irgendwie relativ safe in der halbwegs harten Hälfte zumindest dessen, was an Science Fiction so in Deutschland derzeit angeboten wird. Aber definitiv nicht das Nonplusultra, gar keine Frage. Da sei dann an den Kollegen Brandon Q. Morris zum Beispiel verwiesen, wobei der sich auch immer wieder mal einiges an Freiheit nimmt, gerade in seinen Fernzukunftsszenarien oder sowas. Aber ich glaube, er ist da etwas kritischer schon als ich und viele andere machen das natürlich auch. Andy Weir ist grandios, wie der die Technologie dann beschreibt, so gar keine Frage. Ja, also ich erlaube mir da gewisse Freiheiten und das in vollem Bewusstsein.
Gibt es denn Bücher oder Filme, die sich da sehr viel Freiheiten nehmen, wo du sagst, ah, das sollte mich eigentlich stören, aber die finde ich richtig gut? Also ja, abgesehen von Star Wars.
Boah, gibt's bestimmt einige. Oh, was fällt mir das spontan ein außer Star Wars? Na gut, Expanse hat sich auch einige Freiheiten genommen, also aber auch da kann man darüber hinwegsehen. Fällt mir jetzt spontan. Was haben wir denn sonst noch? Bleiben wir bei Gravity, ist zum Beispiel ein wunderschöner Science-Fiction-Film auch, den ich wirklich geliebt habe im Kino und immer noch liebe und auch mehrfach gesehen habe mittlerweile. Eine der besten Darstellungen von den Auswirkungen von Schwerelosigkeit oder sowas, die ich kenne. Aber auch die haben sich halt ein paar Freiheiten genommen.
Gar nicht so wenige ist mir aufgefallen.
Es ist doch einiges. Also insbesondere halt, wie du da von dem Hubble-Teleskop dann zur ISS und von da aus dann zur chinesischen Station. Also das ist einfach mit den Geräten, die sie da verwenden, vollkommen unmöglich. Aber auch da muss ich zugeben, das hat mich nicht gestört. Das war halt für die ich habe auch nachher ein Interview gelesen von dem Regisseur oder Drehbuchautor, der hat ganz klar gesagt, ja, da haben wir gepfuscht, aber das war halt für die Story notwendig und gut ist. Ne? Und ist auch dann gut gepfuscht an der Stelle. Ne? Die meisten Zuschauer hat das vermutlich überhaupt nicht gestört und der Rest des Films war einfach so genial, dass es mich dann auch nicht so wahnsinnig gestört hat.
Mir fällt dann noch dieser Trümmerschauer ein, der mit 28.000 km/h um die Erde fliegt und der glitzert dann so schön in der Ferne.
Ja.
War ein schöner Effekt im Kino, aber dachte ich auch schon so, nein.
Ja. Oder Interstellar ist auch ein schönes Beispiel. Die hatten ja Kip Thorne als physikalischen Berater dabei. Für die den nicht kennen, das ist einer der führenden Köpfe hinter dem Gravitationswellendetektor LIGO, der halt vor einigen Jahren dann die ersten Gravitationswellen entdeckt hat und so weiter. Also wirklich ein Hardcore-theoretischer Physiker, gerade im Bereich Relativitätstheorie und so weiter. Und schwarze Löcher halt, was halt in Interstellar eine große Rolle spielt. Und der hat ein Buch darüber geschrieben auch, The Physics of Interstellar. Ist ziemlich gut, weil er halt auch diese ganzen physikalischen Aspekte dann halt beschrieben hat und gesagt hat, okay, an der Stelle hat man sich ziemlich hat der Regisseur sich sehr hart an meine Vorgaben gehalten. An der Stelle war halt für die Story notwendig, dass man die Physik so ein bisschen außer Acht lässt und so weiter. Und das war auch sehr, sehr spannend zu lesen. Aber wie gesagt, auch da gilt genau dasselbe. Es ist halt immer ein Abwägen zwischen wissenschaftlicher, Genauigkeit und halt der Freiheit, die man halt braucht, um die Story voranzubringen. Man muss es halt gut verpacken. Was mich wirklich stört, sind dann Werke, die den Anspruch erheben, irgendwie wissenschaftlich fundiert zu sein, indem sie halt ständig von Lichtgeschwindigkeit oder anderen Sachen dann halt reden. Und so viel Prozent der Lichtgeschwindigkeit schnell und so weiter, aber dann in der Ausführung das total vergeigen, wo man dann merkt, ui, der Autor hat irgendwie mal ein paar lustige Begriffe gehört, aber keine Ahnung von der Materie. Das stört mich dann manchmal ein bisschen. Das kommt manchmal so bei Star Trek ein bisschen durch, aber da hat man sich einfach dran gewöhnt, dass das halt die Technobubble da reingeben. Also wenn ein Autor vollkommen frei damit umgeht, kann ich das genießen, solange es intern logisch ist. Und Star Wars zum Beispiel, um wieder mal meinem Lieblingsbeispiel zu bringen, hat eine gewisse interne Logik einfach erstellt. Die ist weit von aller Physik entfernt, aber kann man mitarbeiten. Genau wie Fantasy muss halt, ja, irgendwie, wenn da Magie ist, muss die einer gewissen internen Logik unterliegen, damit das Ganze dann funktioniert und auch ja, in sich schlüssig ist. Wenn halt dann ständig irgendwelche neuen Effekte reinkommen, die bisher noch überhaupt nicht irgendwie erwähnt wurden, nur um die Story voranzubringen oder sowas, oder ständig Deus Ex Machina dann auftaucht, dann verliere ich da die Spaß, die Lust dran. Mhm. Das ist bei Fantasy halt.
Geht mir auch so.
Naja.
Gibt's denn irgendein Science-Fiction, der dich in letzter Zeit begeistert hat, sei es Buch oder Film?
In letzter Zeit fällt mir jetzt gerade nicht wahnsinnig viel ein. Also das Letzte, was mir einfällt an Buch, ist Drohnenland von Tom Hillenbrand. Hillenbrand ist grandios in der Science-Fiction, einer meiner absoluten Lieblingsautoren in der Science-Fiction. Und da hat er halt sehr, sehr schön eine Welt dargestellt, in der halt wirklich alles von irgendwelchen Mini- und Mikrodrohnen überwacht wird. Und auch wirklich die Konsequenzen, die das dann halt für die Gesellschaft hat, sehr schön dargestellt und alles. Das hat mich ziemlich geflasht. Ich habe jetzt gerade angefangen mit seinem neuen Buch Monte Crypto, bin leider noch nicht allzu weit gekommen. Deswegen kann ich dazu nicht viel sagen.
Ja, das Bücher über Bitcoin sind ja gerade super beliebt.
Naja, bin mal gespannt, was da dann rauskommt. Also das ist das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt. Mhm. Krasses Gegenbeispiel halt, Becky Chambers, die ich auch gern lese und viel gelesen habe, das ist halt wirklich von Realismus einfach irre weit entfernt. Aber die haben es halt, hat es halt geschafft, so eine richtig schöne interne Logik aufzubauen, die das Setting dann trotzdem für mich sehr, sehr interessant macht, auch wenn da Wurmlöcher gebohrt werden, egal. Mhm. Das ist halt dann wieder dieser Magic-Faktor, aber die Magic ist gut gemacht.
Mhm. Ja, cool. Meine Frage in die Runde. Haben wir den Realismus realistisch genug umschifft und umschrieben oder müssen wir noch irgendwo eintauchen?
Müssen wir irgendwo eintauchen?
Oh ja, eine Sache fällt mir tatsächlich noch ein.
Okay, fang du an.
Es ging ja in der Discord-Diskussion, als es um schneller als Licht ging, auch mal wieder um die beschleunigte Expansion. Also, dass gesagt wird, ja, aber es gibt doch über lichtschnelle Geschwindigkeit im Universum. Weil ja die irgendwie weiter entfernten Bereiche sich so schnell wegbewegen, dass wir die nie wieder sehen können. Und das ist schneller als Lichtgeschwindigkeit. Was hat es denn damit auf sich? Vielleicht kannst du da mal Licht ins Dunkel bringen.
Oh wei, oh wei, klopf, oh wei. Klopf. Ja, ganz kurz Zusammenfassung. Ja, es gibt Objekte, die sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen. Aber das liegt daran, dass halt die sehr weit voneinander entfernt sind und in dem sich expandierenden Raum von dem halt mitgenommen werden. Und die Relativitätstheorie verbietet nur Überlichtgeschwindigkeit für Bewegungen innerhalb des Raumes, aber nicht Überlichtgeschwindigkeit Expansion des Raumes selbst. Soll heißen, wenn einfach durch die Expansion Sachen halt, die sehr weit entfernt sind, halt durch die Expansion des Raumes voneinander weiter dann entfernt werden, dann geht das tatsächlich auch überlichtschnell, ohne der Relativitätstheorie zu widersprechen. Das ist die Kurzfassung davon.
Okay.
Ne, aber es kann halt keinerlei Informationen ausgetauscht werden zwischen diesen Objekten, weil sie sich eben so schnell voneinander entfernen und ja, insofern.
Das heißt, das beobachtbare Universum ist auch nur ein kleiner, in Anführungsstrichen, heller Fleck in einem viel größeren, wo ganz viel rumschwirrt, was wir einfach nicht sehen können, deswegen ist es dunkel.
Genau. Und interessanterweise wird dieser Fleck jetzt bezogen auf seinen Inhalt immer kleiner. Weil durch die Expansion immer mehr ferne Objekte, Galaxien oder was auch immer halt sich von uns entfernen und über den Sichthorizont hinaus entfernen, sodass wir sie dann halt in einiger Zeit nicht mehr sehen, sodass irgendwann in ganz, ganz ferner Zukunft wir nur noch das sehen vom Universum, was halt gravitativ zusammengehalten wird, also die lokale Gruppe oder der Virgo-Supercluster oder sonst irgendwas. Aber alles, was nicht durch die Gravitation aneinander gehalten wird, ist halt dann irgendwann so weit weg, dass wir es nicht mehr sehen können, auch nie wieder sehen können werden. Also das beobachtbare Universum, jetzt nicht in Bezug auf Ausdehnung in Lichtjahren, sondern auf die Inhalte wird tatsächlich immer kleiner, weil halt immer mehr Objekte hinter dem sichtbaren Horizont verschwinden durch die Expansion.
Bald wird's einsam hier in unserem Teil der Galaxie.
Dauert noch eine Weile. Zieht sich sowas.
Dann wird's einsam und kalt und noch leerer.
Naja. Ein Aspekt möchte ich gerne nochmal zur Rede bringen bei Realismus und so weiter.
Antimaterie.
Oder bei der Abwesenheit von Realismus, und das ist diese schon mehrfach genannte interne Logik in der Fantasy. Sei es jetzt im Weltraum oder in irgendwelchen mittelalterlichen Szenarien. Wenn man irgendwelche Aspekte dann bewusst in die Story reingibt, die halt nicht mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen sind, dann sollte man aber die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wirklich sauber nachvollziehen und darlegen. Das ist meiner Meinung nach eben die große Kunst in diesem Genre, wo man halt von dem Realismus ein bisschen abweicht, wie stark sei dahingestellt. Weil es mir jetzt gerade einfällt, nehme ich mal ein Beispiel aus der ganz klassischen mittelalterlichen Fantasy, auch wenn es jetzt hier eher Science Fiction ist, aber das ist etwas, worüber ich mir halt schon viel Gedanken drüber gemacht habe, auch als Fantasy-Konsument, ist Magie. Ich habe also in einem mittelalterlichen Szenario einzelne Menschen, Wesen, die Magie beherrschen, bleiben wir mal bei Menschen, und unheimlich mächtige Sachen machen können damit. Und in den meisten Fantasy-Szenarien ist es so, dass die halt irgendwie einer Kaste von Zauberern angehören, die halt ja irgendwie dann halt vor sich hin zaubern und irgendwelchen mächtigen Herrschern an dienen, irgendwelchen Königen, die meistens keine Zauberer sind oder sowas. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Logikbruch. Wenn ich eine Welt habe, in der einzelne Menschen über derartige Macht verfügen, eine Welt, in der halt, ja, wie in den meisten mittelalterlichen Fantasy-Szenarien halt der Stärkere gewinnt und das Oberamt, dann denke ich, würde diese Welt unweigerlich von Magiern beherrscht werden und nicht von irgendwelchen weltlichen Königen, Fürsten oder sonst irgendwas.
Das hat ja das Rad der Zeit gut gemacht, muss man sagen.
Habe ich nicht gelesen, würde ich zugeben.
Da sind Schande tatsächlich die Magieanwender, haben faktisch die Macht.
Ja.
Auch sowas. Und wenn sie nicht selber den Königstitel haben, dann sind sie doch die engsten Berater und haben eigentlich das Sagen und jeder weiß das.
Naja, das ist dann konsequent umgesetzt, ne? So als ein Beispiel. Wie gesagt, in der Science Fiction gilt dasselbe. Wenn ich da gewisse Aspekte halt reinbringe, die um meine Story voranzubringen, die werden halt vollkommen dilettantisch umgesetzt, in dem Sinn, dass halt die Konsequenzen daraus nicht im geringsten bedacht werden, dann ist das Murks. Also zum Beispiel, ja, gehen wir wieder zurück zu unseren Fusionsantrieben, die auch als Massenvernichtungswaffe fungieren können, wenn ich die auf einen Planeten halte. Ja, sowas sollte man einfach in irgendeiner Weise mit berücksichtigen. Zum Beispiel dann, indem es halt strengstens, indem es irgendwelche Gesetze gibt, nach denen es strengstens verboten ist, halt in der Nähe einer Raumstation eines bewohnten Planeten halt solche Fusionstriebwerke zu zünden, und jeder, der das trotzdem macht, wird von irgendwelchen Orbitalkanonen sofort abgeschossen oder sowas. Man muss halt die Konsequenzen von solcher Technologie dann auch irgendwie sauber ausleuchten. Und das macht für mich auch einen großen Teil halt aus von dem Spaß, den ich habe, so ein nicht ganz realistisches Szenario zu lesen. Wie gesagt, wenn das in sich schlüssig dann ist, wenn die Konsequenzen dessen, was ich an erfundenen Sachen mit reingebracht habe, sauber dargelegt sind, super, gar keine Frage, das kann wirklich geile Science-Fiction sein auch. Wenn das nicht der Fall ist, sondern nur dilettantisch irgendwas zusammengewürfelt wurde, dann ist das halt doof.
Also im Grunde genommen zwei Ebenen der Realität, die dir wichtig sind. Einmal das, was aus unserer Realität heraus realistisch denkbar ist, also im Rahmen der Naturgesetze. Und dann, dass es in sich realistisch ist, also in der geschaffenen Welt eine nachvollziehbare, realistische Begründung hat.
Genau.
Was bedeutet, dass es stringent ist und nicht springt.
Ganz genau das, ne? Also wenn ich, wie gesagt, die bekannte Wissenschaft verlasse, dann sollte ich das auch professionell tun.
Ich hätte ja gedacht, dass jetzt bei der Sache kommt, Eine Sache muss ich noch sagen, dass das Thema Antimaterie aufkommt und Antimateriekugeln, da hatten wir uns in Leipzig mal so lange drüber unterhalten, aber vielleicht machen wir das Fass jetzt besser nicht auf.
Danke.
Ja.
Antimaterie, super, ich liebe Antimaterie, aber nein.
Einfach nein. Ja. Gut, gut. Ja, dann haben wir noch was? Müssen wir in noch einen Bereich eintauchen, wenn wir Antimaterie ausklammern?
Ich glaube, so als Überblick ist das doch ganz gut.
Dann haben wir gehirnt, überlegt und nachgedacht und haben neue Entweder-Oder-Fragen.
Ach du Scheiße.
Bist du bereit?
Vermutlich nicht, aber mach trotzdem.
Dafür haben sie überhaupt nichts mit Science Fiction zu tun, weil wir gedacht haben, wir erweitern das jetzt immer, um die Gäste, die häufiger kommen, besser kennenzulernen.
Okay, bitte kein Fußball.
Nee, ich glaube, da könnten Joshua und ich jetzt auch nicht so wahnsinnig weiterhelfen.
Wie Fußball heißt dein angeht. Lieblingsdino?
Das ist ganz klar der Triceratops.
Okay, es ist der älteste von allen.
Jetzt fehlt den meisten Zuhörern wahrscheinlich der Kontext. Aber
ich nenne Ralf immer gerne Dino.
Ach so, ja.
Weil er es mit neuen Technologien nicht so hat. Was aber eigentlich sehr sympathisch ist.
Dankeschön.
Die sind ja auch nicht immer gut.
Okay, bis entweder kurz. Oder Fragen, Joshua, du oder ich?
Du.
Ich. Okidoki. Gut, Ralf. Berghütte oder Strandhotel?
Strandhotel.
Flugzeug oder Bahn?
Bahn.
Eule oder Lerche?
Lerche.
Metal oder Pop?
Metal.
Hund oder Katze?
Katze.
Das war's für dieses Mal schon.
Boah, ich sehe einige Einschränkungen. Also Bahn nur, wenn die Lokführer nicht streiken.
Nachvollziehbar.
Ich hätte gestern eigentlich mit dem Zug hierher fahren wollen, aber bäh. Und Katze, ja, wäre schön, wenn ich nicht allergisch gegen die Viecher wäre.
Katzen sind schmerzhafte Liebe.
Ich hörte davon.
Das ist auch ohne Allergie so.
Ja, ja.
Ja, wunderbar.
Dann muss ich mal irgendwelche Fragen für euch ausdenken hier mal, als Rache oder sowas.
Ja, mach das mal.
Okay, ja, beim gut. nächsten Mal.
Ja. Ach, herrje.
Und beim nächsten Mal. Hast du eine Hausaufgabe? Ziehen wir es durch und sprechen wirklich einen Podcast lang nur über Raketen.
Okay, bereitet euch schon mal auf die Tsiolkovsky'sche Raketengleichung vor.
Du hast sie jetzt ja in dieser Folge schon ein paar Mal angeteasert und bei Raumschlachten auch. Beim nächsten Podcast will ich alles über diese Formel wissen.
Alles klar.
Okidoki, dann so viel für heute. Vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst, Ralf. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, war mir wie immer eine Freude.
Ja, uns und den Zuhörern und Zuhörern sicherlich auch. Und euch allen fürs Zuhören schon mal vielen herzlichen Dank. Seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei, bei der dann 13. Episode vom Tricorder. Das war's mit der 12. Und alle, die noch nicht auf unserem Discord sind, schaut gerne mal in die Shownotes. Da findet ihr den Link zum Discord und dort gibt es Raum für Kommentare, Anmerkungen und wie wir heute gehört haben, auch spannende Diskussionen über Faster Than Light Travel und andere Dinge. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode von Tricorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter tricorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.